Hallo, ich bin Martin Tetzlaff vom Sportpodcast Plattsport. Am 23. Februar finden vorgezogene Bundestagswahlen statt. Und es ist entscheidend, dass du wählen gehst. Denn die Zeiten sind ernst und es steht viel auf dem Spiel. Antidemokratische Kräfte bedrohen unsere Freiheit, wie zum Beispiel auch die Möglichkeit zu haben, einen Podcast wie diesen zu produzieren, den du jetzt gleich hören wirst. Damit wir weiterhin in einer freien und toleranten Gesellschaft leben können, ist es wichtig, am 23. Februar nicht zu Hause zu bleiben, sondern wählen zu gehen und einer Partei deine Stimme zu geben, die mit unserem Grundgesetz übereinstimmt. Es ist wichtig für dich und uns alle, dieses hohe Gut des Wahlrechts wahrzunehmen. Darum gib der Demokratie deine Stimme. Geh wählen.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Rafa Nadal beendet in dieser Woche seine großartige Karriere. Lena Dürr befindet sich in Levi auf dem Podest im Slalom und der Skisprungauftakt steht bevor. Wir können auch noch über die MT sprechen, die mit Meisterambitionen plötzlich in der HBL, glaube ich, mittendrin ist, statt nur dabei. Und das alles noch viel mehr in Folge 251 von On The Pitch, der Sportpodcast. Wie immer auch mit David. Moin.
Hi Benny und ein herzliches Hallo auch an euch da draußen, ja, an diesem ausnahmsweise mal Dienstagabend. Das Länderspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft in Ungarn hat es nicht mehr in die Folge reingeschafft, aber wir wollen euch natürlich trotzdem die Sportnews der vergangenen Woche präsentieren. Dazu gehört unter anderem die Vorausschau auch so ein bisschen darauf, was bei den Davis Cup Finals rund um den Nadal-Abschied auf uns wartet, außerdem natürlich die ATP Finals im Rückblick, denn da gab es einen großen deutschen Erfolg. Wir blicken ausführlich auf den Wintersport, also Ski-Alpin-Rückschau. Wir gucken ein bisschen nach vorne, was uns im Skispringen erwartet, da geht es an diesem Wochenende los, außerdem Formel 1, MotoGP-Finale, Handball, natürlich, Melsungen hat Magdeburg geschlagen, so, Darts, Eishockey, Basketball, NFL, Snooker, sehr, sehr spannende Themen heute mit dabei, das könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal hinter die Ohren schreiben und dann im Fußball gibt es natürlich Spannendes aus der Nations League, aber auch wieder der Blick in die Ligen und eine, naja, frohe Kunde, die eigentlich keine frohe Kunde ist, ganz am Schluss, also bleibt dran bis zum Ende bei @onthepitch_pod. Und ich würde sagen, Benny, wir steigen rein mit den Kurznews, die heute mehr oder weniger TV-Tipps sind. Wir können es kurz machen in dem Tischtennis, das würde ich jetzt einfach gesammelt mal kurz nennen, gibt es an diesem Wochenende die WTT-Finals, das heißt ein Einladungsturnier der besten Tischtennisspieler der Welt mit den Deutschen Patrick Franziska, Benedikt Duda und Dang Xu in Fukuoka, in Japan, da wo auch gerne mal Schwimmweltmeisterschaften stattgefunden haben in den letzten Jahren. Und aus dem Radsport kann ich euch einen Podcast-Tipp geben mit dem deutschen Nachwuchstalent schlechthin. Florian Lipowitz war zu Gast im Sportschau-Tourfunk. Da lohnt sich das Reinhören. Auf jeden Fall.
Ja, definitiv. Und ja, vielleicht noch mal ganz kurz bei den WTT-Finals. Die besten 16 der Welt sind da sicher dabei. Deswegen drei deutsche Herren sogar dabei. Das ist auf jeden Fall sehr erfreulich. Und damit geht auch da das Jahr zu Ende. Aber David, ich würde direkt sagen, ich habe es ja eben schon ganz am Anfang angesprochen, diese Woche ist eine geschichtsträchtige Woche des Tennis, kann man, glaube ich, durchaus sagen. Ein ganz großer Name tritt ab. Rafael Nadal wird beim Davis Cup in Spanien, in Malaga, glaube ich, seine Karriere nun endgültig beenden. Im Viertelfinale geht es gegen den Niederländer Van de Zandschulp. Und ja, ich weiß nicht, was sind so deine Gefühle vor diesem geschichtsträchtigen Wochenende wahrscheinlich?
Es ist Malaga, es ist der Palacio de Deportes José María Marte Carpena, in dem gespielt wird. 11.000 Zuschauer werden dabei sein, wenn das letzte Mal auf der großen Bühne Rafael Nadal spielt. Es ist kein Sandplatz, das ist überhaupt kein Problem. Wir haben die emotionalen Bilder vom Laver Cup 2022 ja noch vor Augen, als Roger Federer abgetreten ist und Tränen überströmt neben Rafael Nadal auf der Bank saß. Heute, am Dienstag, ist ein sehr, sehr emotionaler Post von Roger Federer morgen rausgekommen, der nochmal auf drei Insta-Slides Revue passieren lässt, was die letzten Jahre rund um Rafael Nadal passiert ist, was er für eine Karriere hingelegt hat mit den French Open-Titeln und so weiter. Wir werden natürlich nächste Woche nochmal ausführlich Bilanz ziehen, aber das Traurige ist ja, finde ich, bei dem Davis Cup Finals, dass man ja nicht weiß, wann sein letztes Spiel genau ist. Gibt unter anderem die Möglichkeit in Deutschland, deswegen ärgert mich das auch so ein bisschen, was im Free-TV davon zu sehen, für die Leute, die jetzt nicht irgendwie den Davis Cup bei sonst welchen Streaming-Plattformen sich anschauen, sondern bei DF1. Und dafür muss Kollege Nadal aber zumindest entweder gegen die Deutschen spielen oder ins Finale kommen. Dafür muss er zumindest mal ein Spiel gewinnen. Gucken wir mal. Also es wird emotional so oder so. Ich bin sehr, sehr gespannt und werde es mir versuchen anzuschauen.
Ja, bei mir sieht es ähnlich aus. Ich glaube auch, es hätte ihm besser zu Gesicht gestanden, dann auch tatsächlich in einem Einzelturnier, ja, wo er dann im besten Fall sogar bis ins Finale nochmal eingezogen wäre oder ein gutes Ergebnis zumindest einfangen konnte, seine Karriere zu beenden. So beim Davis Cup stehen ja doch irgendwie auch die Nationen im Vordergrund. Das ändert dann natürlich nochmal einiges. Und trotzdem, niemand guckt irgendwie dieses Jahr auf den Davis Cup. Jeder denkt an Rafa Nadal und diese Karriere. Und ja, ich glaube, das zeigt auch allein schon, wie groß dieser Mann und dieser Mann für diesen Sport auch ist.
Ja, absolut. Wir können ja nochmal zusammenfassend, aus deutscher Sicht ist natürlich auch ein Team dabei. Jan-Lennard Struff führt das Team an, Jannik Hanfmann, dann Daniel Altmaier sind noch mit am Start im Doppel. Natürlich Kevin Kravitz und Tim Pütz. Sascha Zverev ist nicht dabei und das ist die perfekte Brücke. Also wie gesagt, wir freuen uns auf Nadal bei den Davis Cup Finals und dann blicken wir zurück auf die ATP Finals, die in der vergangenen Woche in Turin stattgefunden haben. Sascha Zverev hat im Einzel den Finaleinzug verpasst. Erfolgreich war am Ende der massierte Jannik Sinner gegen Taylor Fritz erfolgreich, holt sich zu Hause den ATP-Finals-Sieg. Und im Doppel, das ist erfreulich aus deutscher Sicht, sind Kevin Kravitz und Tim Pütz erstmals für ein deutsches Duo beim Doppelwettbewerb der ATP-Finals erfolgreich gewesen.
Ja, ganz genau. Wahrscheinlich die Geschichte an diesem Wochenende, dieses Dream Team, das jetzt auch nochmal zu einem ganz großen Titel reicht in diesem Jahr. Eine richtig tolle Geschichte. Ja, und bei Zverev müssen wir auch wirklich sagen, Taylor Fritz ist dieses Jahr wirklich nicht sein Gegner. Das kann man, glaube ich, wirklich sagen. Dafür Carlos Alcaraz geschlagen auf dem Weg in dieses Halbfinale. Auch Casper Ruud deutlich sogar geschlagen. Und Andrej Rublev. Also er kann sich da, glaube ich, echt wenig vorwerfen. Viele große Namen nochmal geschlagen. Und ich glaube, wir hatten ja auch diese Statistik, dass er, glaube ich, die meisten Spiele in diesem Jahr auf der ATP-Tour auch gewinnen konnte, richtig?
Mhm. Ja, genau. Die Statistik hat, glaube ich, aber auch den Haken, dass er viel mehr Spiele bestritten hat, als die hinter ihm in der Rangliste stehen, dementsprechend auch nicht so wenig Niederlagen hat. Aber prinzipiell ist es kein schlechtes Jahr für den Deutschen, das ist schon richtig.
Auch wenn es mal wieder nicht für einen Grand Slam gereicht hat, dafür wieder, glaube ich, für zwei, für zwei Masters, aber auf jeden Fall gegen Ende ja nochmal mit einem Masters erfolgreich gewesen. Dementsprechend auch hier das Ende eines tollen Einzeljahres von Alexander Zverev.
Genau, und dann würde ich sagen, blicken wir natürlich gespannt darauf, was in dieser Woche in Malaga passiert, aber natürlich auch auf den Wintersport. Das ist unser zweites Thema in diesem ersten Themenblock und wir starten mit einer Rückschau zum Ski-Alpin-Weltcup in Levi. Nördlich des Polarkreises wurden, wie Benni letzte Woche so schön gesagt hat, die Elche verteilt und zwar zwei Stück an der Zahl. Der eine ging an Clément Noël aus Frankreich bei den Herren und bei den Damen hat Michaela Schiffrin ihren sage und schreibe 98. Weltcup-Sieg gefeiert. Und dahinter können wir sagen, Christoffersen und Meillard noch mit auf dem Podest, Lucas Pinheiro-Broten in seiner Comeback-Saison auch im ersten Slalomrennen wieder auf Platz 4, wie auch in Sölden. Linus Strasser wird auf Platz 7 am Ende bester Deutscher, nach dem ersten Durchgang war er noch Vierter. Ja, Marcel Hirscher hat sich so ein bisschen schwer getan bei seinem ersten Slalom-Comeback, hat es nicht in den zweiten Durchgang geschafft, ist 46. geworden bei den Herren und bei den Damen feiern wir schon das erste Podest, Lena Dürr wird Dritte.
Ja, ganz genau. Also was für ein Saisonstart von Lena Dürr, nachdem sie ja mal eben das beste Ergebnis seit 2010 im Riesenslalom in Sölden schon holen konnte. Jetzt auch in ihrer Paradedisziplin direkt wieder erfolgreich mit einem starken dritten Platz. Ich glaube, wenn man sich das Podium anschaut, die Namen sollten nicht verwundern. Weder Schiffrin noch Linsberger sind dann eine große Überraschung. Und dann eben Emma Eicher, die direkt zum Start mit dem ersten Slalom des Jahres auch wieder auf sich aufmerksam machen konnte. Mit einem Top-10-Platz, das ist richtig toll. Was ich jetzt noch mitbekommen habe, dass der Coach von Linus Strasser, ich hab jetzt gerade leider den Namen wieder nicht raus, er sehr, sehr enttäuscht war, oder der DSV-Coach in dem Fall, sehr, sehr enttäuscht war von der Breite im Slalom bei den Herren, dass dann hinter Linus Strasser echt verdammt wenig Konkurrenzkampf auch herrscht. Der hatte auch seinem Ärger wirklich also viel Luft gemacht an diesem Wochenende, war sehr verärgert und auch Linus Strasser hatte ja, glaube ich, durchaus auch noch mehr Ambitionen an diesem Wochenende gehabt. Das hat ja auch Felix Neureuther zum Beispiel gesagt, der hätte ihm hier sogar den Sieg zugetraut. Dennoch, ich glaube, mit dem siebten Platz kann er sich wenig vorwerfen.
Ja, Wolfgang Mayer meinst du, könnt ihr euch angucken bei sportschau.de im Interview mit der Überschrift Strasser und sonst niemand, DSV-Sportdirektor wird deutlich, ja, es ist auch knapp gewesen am Ende bei Adrian Meisen, der hätte die Chance gehabt auf Weltcup-Punkte, hat es aber am Ende nicht genutzt, also ist Linus Strasser der einzige Deutsche, der Punkte holt, das hat bei den Damen deutlich besser funktioniert. Generell, ja, die Weltspitze muss ich noch so ein bisschen finden, glaube ich, generell waren die Abstände relativ groß, Noel auch mit 18. Vorsprung, müssen wir jetzt nicht in aller Detailbreite auseinandergehen, die Österreicher machen wir auch ein bisschen Sorgen bei den Herren, das sah auch in Sölden noch nicht so ganz überragend aus. Also Schweiz und Österreich auch interessant, mal bei den beiden Verbänden drauf zu gucken, wie das da diesen Winter läuft. Aber ja, Wolfgang Mayers Kritik ist auf jeden Fall zu Recht da. Und da sind wir natürlich auch gespannt, wie das dann in den Speed-Disziplinen aussieht. Jetzt an diesem Wochenende ist allerdings nochmal Slalom angesagt. Die Herren und die Damen fahren jeweils einen Slalom in Gurgel in Österreich, bevor es dann wieder nach Übersee geht. Außerdem muss ich bei den Herren, bei den Damen noch die Geschichte von Lucrezia Lorenzi hervorheben. Da ist auch Felix Neureuther emotional geworden, denn 20 Tage nach dem Tod ihrer Schwester Mathilde Lorenzi, wir hatten hier drüber gesprochen, schwerer Trainingscrash in Südtirol, glaube ich, ist sie in Levi am Start gewesen und hat für sehr, sehr emotionale Szenen auch bei Bernd Schmelzer und Felix Neureuther gesorgt.
Ja, das war auf jeden Fall auch noch eine richtig tolle Geschichte. Also, David, ich glaube, das kann man wirklich sagen, es geht in dieser Woche jetzt auch wirklich nochmal richtig los. Wir können uns auf einiges an Wintersport schon freuen. Okay, der Biathlon ist noch zum Beispiel nicht dabei. Da geht es ein Wochenende später in Kontiolahti dann so richtig los. Aber auch an diesem Wochenende war ja auch schon mehr als der Slalom. Denn auch der Skelettensport hat den Saisonauftakt gefeiert. Und was soll ich sagen, es sind die altbekannten Namen, die sich durchgesetzt haben. Wenig überraschend ist es am Ende Christopher Grothaer, der direkt 2 Siege zum Start feierte. Und auch bei den Damen, Hannah Neise und Jacqueline Pfeiffer, beide auch erfolgreiche Leistungen am Ende, oder?
Ja, genau. In einem Wettbewerb keine Deutsche auf dem Podest, aber da sind sie mit Platz 6, Hannah Neise, beste Deutsche gewesen. Christopher Grothaer, hast du richtig angesprochen, holt seinen ersten Doppelsieg überhaupt in seiner Karriere im Weltcup. Hannah Neise im zweiten Wettbewerb 2., Jacqueline Pfeiffer 4., also das ist ein richtig guter Saisonstart gewesen auf der Olympiabahn von 2018. Und an diesem Wochenende geht es weiter nach Pyeongchang, kommt Yang Xing. Und ich glaube, das sind die ersten großen Wettbewerbe, die wir überhaupt in Peking wiedersehen. Die Damen im Skispringen werden ja auch da zu Gast sein. Wir sind sehr, sehr gespannt, wie der Zustand der dortigen Anlagen ist und natürlich, wie überwältigend groß das Zuschauer auflaufen an diesen Wettkampfstätten wird. Da ist also am Wochenende nochmal Skeleton angesagt. Bob und so weiter fängt dann erst Anfang Dezember an. So, und ich denke, das ist es zum Skeleton gewesen. Einen Nachtrag noch zum Ski Alpin, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen zu weit hinterherhängt. Es gibt die ersten Weltcup-Punkte für einen estnischen Alpinfahrer. Kollege Tormis ist im zweiten Durchgang zu Punkten gefahren. Mal gucken, ob das in diesem Jahr noch häufiger vorkommt. Und dann, Benny, geht es endlich wieder los. Der Skisprung-Weltcup in Lillehammer startet auf dem Lysgardsbakken. Die Woche danach, du hast es angesprochen, starten dann auch Langlauf und Kombi in Ruka beim Nordic Opening rein. Und jetzt ist der Skisprung-Weltcup wieder da. Am Freitagabend gibt es ein Mixteam mit Damen und Herren. Und im deutschen Team ist zum einen Adrian Titel als Junioren-Springer mit am Start. Und Markus Eisenbichler feiert sein Weltcup-Comeback.
Ja, nach diesen sehr schwierigen Jahren, nachdem er ja irgendwie zwei Jahre lang, zwischen Conti Cup und Weltcup hin und her geslidet ist, letztes Jahr dann gar keine Rolle im Weltcup-Team gespielt hat, ist er jetzt von Anfang an zumindest erstmal fest dabei, wirkte auch sehr motiviert in den Interviews, die er bisher gegeben hat, also ich glaube, der hat richtig Bock, sich nochmal zu beweisen. Also ich glaube, da direkt kommen mir ganz viele Fragen vor diesem ersten Skisprung-Weltcup der Saison, das wird, glaube ich, echt direkt eine Gaudi zum Start.
Willst du eine Frage mit uns teilen?
Also, erstens, wie schlägt sich Adrian Titel? Das ist eine ganz, ganz große Überraschung natürlich. Name, den, glaube ich, viele noch nicht auf dem Schirm haben. Und auch sonst, ja. Ich glaube, Konstantin Schmid ist zum Beispiel ja auch nicht zum Start dabei, oder?
Ich gucke gleich nochmal nach, aber das kann ich in Erfahrung bringen, ja.
Aber er ist.
Red ruhig weiter, ich sag's dir gleich.
Genau. Er ist auf jeden Fall einer der. Ja, der ja lange Zeit Jahr für Jahr ein Stück weit mehr geschafft hat. Dann kam dieser Einbruch. Letztes Jahr war dann, glaube ich, verdammt schwach. Und dem würde ich es natürlich auch wünschen, dass er wieder eine wichtige Rolle spielt. Ich glaube, er ist am Anfang nicht dabei, oder?
Die 7 Männer sind Eisenbichler, Geiger, Laie, Paschke, Raimund, Titel und Andi Wellinger.
Genau, also viele, viele Namen dahinter. Das zeigt aber ja auch nochmal, wie stark der Konkurrenzkampf auch im Team ist, wie viele Namen man es da durchaus auch zutraut, im Kampf um den Weltcup ein Wörtchen mitzureden. Und natürlich, ja, was kann Karl Geiger anrichten? Ist es wieder so, dass er ja, uns Lügen straft nach einigen Wochen schlimmerer Form, dass es jetzt plötzlich wieder zum Start richtig gut aussieht? Oder braucht er erstmal ein bisschen Eingewöhnung, bis es dann kurz vor der Vierschanzentournee wieder richtig losgeht?
Wo sich dann auch alle Medien wieder drauf stürzen. Naja, ich gucke mir das Wochenende erstmal an. Es geht am Freitag los, 16:15 mit dem Mixteam. Komplett auf der Großschanze, auch bei den Damen, beide Einzelwettbewerbe am Samstag und am Sonntag. Da liegt noch nicht ganz so viel Schnee im hohen Norden. Lillehammer wurde künstlich mit einem Schneedepot versorgt und dann kann es endlich losgehen. Wir sind natürlich auch gespannt, wie sich die in Anführungszeichen Dressurreitregel niederschlägt. Mit der Tatsache, dass ja noch mehr abgezogen wird, wenn der Telemark ein bisschen mehr geschummelt wird. Gab es große Aufregung im Vorfeld. Mal gucken, wie das die Quiz jetzt schlussendlich sowohl kommunikativ als auch im Reglement in die Praxis umsetzt. Und dann gibt es noch Skisprung-News aus Hessen. Wir lassen uns allerdings nicht von der Pressemitteilung des Bundesministeriums des Innern und für Heimat verwirren. Da ist nämlich das Bild von Oberhof drauf. Willingen bekommt eine neue Normalschanze, HS87. In der Woche gibt es noch weitere Neuigkeiten. Es soll wohl nächstes, übernächstes Jahr schon losgehen, neben der Mühlenkopfschanze noch eine Normalschanze hinzustellen. Ist eigentlich nichts Neues, das gab es ja bis vor 25 Jahren schon mal. Ich bin sehr, sehr gespannt, aber auf jeden Fall ein gutes Zeichen für den nordhessischen Wintersportstandort, der seit dem Auslaufen des Zertifikats in Winterberg ziemlich zu knapsen hat.
Ja, definitiv. Ja, aber auch auf jeden Fall eine tolle Sache für auch das Sportland Hessen. Das muss man auch hier nochmal dazu sagen. Willingen ist da ja als Standort auch durchaus ein relevanter Ort für den Wintersport. Ich war ja an diesem Wochenende erst da, beim ersten Schnee sogar zufällig. Also ich habe schon ein bisschen Wintersport Mut geschöpft, auch wenn ich noch keine Menschen auf Skier gesehen habe, logischerweise. Aber
warst du an der Schanze?
Ich war natürlich an der Schanze. Wir waren
sogar auf die Hängebrücke gelaufen.
Genau.
Ja, Wahnsinn. Ja, guck an. Ja, das steht bei mir noch aus. Mal gucken, ob ich es zum Weltcup schaffe. Ja, das ist ein schönes Zeichen für den nordhessischen Wintersport. Und dann gucken wir auch am Wochenende mal, weil wir so ein bisschen gespannt sind, was sich im Eisschnelllauf tut. Auch schwieriger deutscher Stand. Da gucken wir in den nächsten Monaten nochmal drauf. Und Benni, du hast noch was zur NOKO.
Ja, genau. Ich habe nämlich, ich habe ihn noch nicht zu Ende gehört, aber im Podcast She Happens, wo ja Vinzenz Geiger tatsächlich regelmäßig auch vor Ort dabei ist mit den Moderatoren Corinna Horn und Moritz Bartschneider, da war nämlich jetzt Johannes Lampater dabei, der 23-jährige Österreicher. Ja, ein absolutes Ausnahmetalent. Jetzt schon 2 Goldmedaillen bei Weltmeisterschaften eingefahren. Auch die sind jetzt, glaube ich, schon ein paar Jährchen her. Ich glaube, das ist 2021 oder so gewesen. War das Oberstdorf? Ich glaube schon. Aber auf jeden Fall, ja, ein besonderer Athlet, um den vielleicht auch mal besser kennenzulernen. Und gerade weil wir ja auch uns so ein bisschen auf die Fahne geschrieben haben, so ein bisschen die nordische Kombination auch in den Mittelpunkt zu stellen, gerade bei den ganzen Diskussionen um die Relevanz der Sportart, ist es, glaube ich, ein cooler Tipp, um da mal einen absoluten Top-Athleten mal ein bisschen näher kennenzulernen.
Ja, Weltmeister im Teamsprint und von der Großschanze in Oberstdorf 2021. Dreimal Bronze in Planitzau und auch noch einmal Bronze in Oberstdorf. Genau. Ja, große Empfehlung dahingehend und dann schließe ich die nächste Empfehlung hinten dran. Eine ausführliche Saisonvorschau für das Skispringen gibt es bei den Freunden von der Flugschau. Julia war auch da, Kolleginnen und Freundinnen und Freunde von der Flugschau, also hört da gerne rein. Und dann gehen wir gut vorbereitet in diesen Wintersport, in die Saison 2024-25. Ich freue mich drauf und bin sehr, sehr gespannt. Ich bin in Innsbruck vor Ort, da werde ich dann spätestens gehypt sein, wenn dann die Medienlandschaft das erste Mal wieder enttäuscht ist in Deutschland, dann geht es ja bei uns wieder so richtig los, bis wir durch das Zakopane-Loch durchkommen und dann wird durchgepowert bis Ende März, Anfang April. Genau so sieht's aus und jetzt gibt's eine Pause und danach geht's weiter mit Motorsport, Handball und Darts.
Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Ein junger Boxer mit dem Talent zum Star und ein manipulierter Kampf, der alles veränderte. Das sind die Zutaten für die neue Folge von Tatort Sport. Billy Collins Jr. verlor durch diesen Fight nicht nur seinen Lebenstraum, sondern auch sein Leben. Doch was geschah in dieser Nacht im Madison Square Garden wirklich? Was trieb die Beteiligten an und wie konnte ein solcher Skandal überhaupt geschehen? Hört rein in die neue Folge von
Tatort Sport. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns im zweiten Take wieder mit Formel 1 MotoGP, der HBL und dem Grand Slam of Darts. Benny, was kannst du mit dem neuen, in Anführungszeichen, großen Preis von Las Vegas in der Formel 1 anfangen?
Sehr viel Prunk, sehr viel wie könnte man es sagen? Es ist sehr ausufernd, viele Promis, viele Zooms in die Zuschauerränge, um irgendwen zu erkennen und viel zu viel drumherum.
Ja, gut zusammengefasst. Saisonrennen Nummer 22 steht bevor. Kollege Kevin Scheuren von Formel 1.de und von Starting Grid ist vor Ort. Schaut euch gerne bei YouTube um, da gibt es den kompletten Wahnsinn im Videoformat. Ansonsten gilt es, wieder einmal wenig zu schlafen am Wochenende. Freitag 3:30 Uhr 7 Uhr die beiden Trainings. Das Rennen ist dann in Las Vegas, Samstagabend in Deutschland, 7 Uhr morgens am Sonntag. Schalte da gerne ein und auch sportlich ist es natürlich relevant, auch wenn sich Verstappen weiter absetzt. Inzwischen 62 Punkte vor Lando Norris in der WM. Bleibt es ja vor allem in der Konstrukteurswertung spannend. Außerdem ist es ja für den ein oder anderen eine Abschiedstour. Es tut sich ja einiges auf dem Fahrerkarussell. Gucken wir da nächste Woche drauf, was sportlich dabei rumkommt. Und dann sprechen wir noch einmal ganz kurz über die MotoGP. Das machen wir zwar nicht oft, aber zum Ende der Saison durchaus immer gerne. Da ist am Wochenende der, Achtung, Grand Prix der Solidarität ausgetragen worden in Barcelona, weil in Valencia ja nicht gefahren werden konnte aufgrund der Flutkatastrophe. Das heißt, es gab 2 Rennen in Barcelona in dieser Saison und am Ende heißt der Weltmeister, das letzte Rennen war nicht sonderlich spannend. Jorge Martin vor Francesco Bagnaia, der hat 10 Punkte Vorsprung am Ende. Martin gewinnt mit 508 Punkten als Spanier in Spanien den WM-Titel. Und aus deutscher Sicht verabschieden wir uns von einer der größten MotoGP-Legenden der letzten Jahre, Jahrzehnte fast schon. Stefan Bradl hat sein mutmaßlich letztes MotoGP-Rennen gefahren. 205 Starts in der MotoGP, wenn mich meine Statistik nicht lügt. Doch, sie lügt mich an, es sind ein paar mehr. Sorry, also 2011 Weltmeister in der Moto2-Klasse. Davor natürlich international unterwegs. Seine beste Platzierung in der MotoGP hatte er 2013 mit Platz 2 in Laguna Seca. Und irgendwie für mich seit diesen Tagen 2010, 2011, 2012, als ich irgendwie viel MotoGP geguckt habe, immer einer, der immer da war, Jonas Folger und Sandro Cortese bilden zudem dieses Trio aus deutscher Sicht, das die Fahne da hochgehalten haben. Und dann wird er sicherlich als TV-Experte auch bei Servus TV bzw. DF1 weiter am Start sein und nun, also jetzt das letzte Mal, am Start gewesen. Dass er Letzter ist im letzten Rennen, müssen wir nicht zwingend so hochhängen.
Er war dabei, genau. Das war auf jeden Fall nochmal eine tolle Geschichte, dass er überhaupt vor Ort auch mit dabei war. So viel, glaube ich, zum Motorsport. Da, wie gesagt, du hast da richtig gesagt, Las Vegas kommt. 3 Rennen noch auf dem Tacho. Das heißt, es geht jetzt wirklich so auf die Schlussphase der Saison ein. Ich glaube, man kann auch durchaus sagen, dass vielleicht Las Vegas auch schon eine kleine Vorentscheidung sein könnte für einen Max Verstappen. Aber ich lehne mich da jetzt nicht aus dem Fenster und sage jetzt erstmal, lass uns in den Handball gehen, weil
deutscher Meister wird nur die MT. Nur die MT, nur die MT.
So.
Was war denn da los, Junge? So. 31-23 Heimsieg gegen Magdeburg.
Jetzt hat man Magdeburg auch noch komplett hops genommen. Also wirklich mit 31-27, ne?
31-23.
8 Tore Unterschied.
Ja.
Was für eine Leistung, was für eine erneute Leistung. 9. Sieg im 10. Spiel. Unangefochten auf dem ersten Platz der Tabelle nach 10 Spielen vor Hannover, Flensburg, Füchse, Magdeburg logischerweise dann auch. Es läuft gerade ein bisschen zu gut, sage ich dir ehrlich.
Ja, das stimmt schon, auf jeden Fall. Es war ein überragender Abend für Nebojša Simić, den sicheren Rückhalt der MT, der über 20 Paraden, glaube ich, abgeliefert hat. Der hat wirklich alles gehalten, was aus seinen Kasten zukam. Gibt so einen schönen Zusammenschnitt bei Dein bzw. bei der MT auf Insta. Es ist wirklich absurd. Also was da in der Rotenbachhalle abgeht, ich kenne auch jemanden, der da war. Die Stimmung war absolut überragend. Er muss sich auf jeden Fall nochmal irgendwie jetzt schaffen, da mal wieder hinzukommen. Ich war ja das letzte Mal beim Saisonstand da, als ich, glaube ich, die ersten 7 Spiele auch alle gewonnen hatten in der Saison und jetzt steht man in der Tabelle weiterhin vor Hannover, vor Flensburg, vor Berlin, vor Magdeburg, die nur auf Platz 5 stehen, haben zwar ein Spiel weniger, sei es drum, es war ein total tolles Event für Handball Nordhessen und wir hoffen natürlich, dass sich die MT da möglichst lange oben halten kann und oben halten, gutes Stichwort, es ist noch ein weiteres interessantes Spiel gewesen, denn der HSV hat gegen die Füchse tatsächlich ein Unentschieden geschafft, die Hamburger stehen in der Tabelle nur auf Platz 12 und die Füchse wollen natürlich oben den Anschluss erhalten. Es war wieder doch mal ein Spieltag zum Hinschauen, auch wenn wir uns hust hust nach Mittelhessen begeben mit den Augen.
Ja, so ist es auf jeden Fall. Genau, du hast ja jetzt gerade schon eigentlich den Weg ganz gut gemacht. Es gab endlich mal wieder einen Sieg für die HSG Wetzlar gegen Erlangen. 25-22, wichtiger Sieg. Man mausert sich da stückweise, zumindest gerade mit diesem Sieg, auch aus dem Tabellenkeller raus. 3. Sieg jetzt und ist jetzt 15. Also so ein bisschen besser sieht es Stück für Stück aus. Und was wir nicht vergessen dürfen, es stand ja auch noch das Nordderby an. Flensburg gegen Kiel, was Flensburg dann auch überraschend deutlich 37-33 für sich entschied. Also auch da wieder ein Top-Team, was Punkte liegen ließ. Neben den Füchsen, neben Magdeburg, Woche für Woche, ist diese Handball-Bundesliga wirklich auch eine Wundertüte.
Ja, auf jeden Fall. So sieht's aus. International blickt man natürlich auch gleich noch drauf. kurze Erinnerung, Handball-EM der Frauen fängt auch noch diesen Monat an. Alfred Gislason hat auch den Kader für die WM, den vorläufigen, bei den Herren nominiert. Das werden wir alles uns anschauen, wenn dann die Turniere kurz bevorstehen. Wir gucken kurz aufs Wochenende in der Bundesliga, Benni. Eisenach gegen Melsungen ist ja quasi unser Heimderby. Das wird sicherlich eine gute Stimmung da in der Aßmannhalle in Eisenach. Und dann international geht es auch wieder los. Es war ja die Länderspielpause, deswegen startet die Champions League erst jetzt wieder. Magdeburg ist gefragt in Zagreb und die Füchse spielen zu Hause gegen Bukarest. In der European League ist Melsungen natürlich auch wieder gefragt. Die spielen zu Hause gegen Porto. Das ist sicherlich kein leichter Gegner. Kiel ist in Spanien zu Gast und Flensburg in Kroatien. Wie das Ganze ausgeht, haben wir dann natürlich nächste Woche für euch. So, und dann sind wir, glaube ich, durch mit dem Handball und kommen zu einem, der, sagen wir mal so, fast das Finale verpasst hat und das dann auch schnell zu Ende gebracht hat.
Genau, Luke Littler, der Mann, der vor nicht mal einem Jahr auf der Tour angekommen ist mit diesem Wahnsinnsfinale bei der letzten Darts-Weltmeisterschaft, hat mal eben den Grand Slam of Darts gewonnen. Das heißt, in diesem Jahr, er gewann ja auch schon die Premier League zum Beispiel und zig kleinere Titel, läuft es weiterhin sehr, sehr gut. Aber trotzdem darf man nicht vergessen, bei den Majors zuvor lief es ganz und gar nicht. Gab es ganz viele Erstrundenniederlagen jenseits der Premier League. Deswegen kommt ja auch dieser Sieg jetzt wirklich wie gerufen. Und du sagtest es schon, es war eine einzigartige Machtdemonstration. Im Finale schlägt Luke Littler Martin Lukman, auch die große Überraschung dieses Turniers, mit 16-3. Ließ ihm eigentlich gar keine Chance. Ich meine, Lukman hat sogar 2-0 geführt und Littler gewann dann 14 Lecks, glaube ich, in Folge, wenn ich mich nicht komplett irre.
Das Vorletzte hat er noch abgegeben, richtig, genau. Es war ja wirklich auch, also zuvor auch mega spannend. Ich habe nachmittags auch schon das Halbfinale gesehen gegen Gary Anderson, in dem er nie vorne lag, gefühlt, und das dann rumgedreht hat. Und dann geht das Finale los, ja, 2-0 Lukman. Ich habe vorneweg auch gesagt, ja, Luke Littler macht den jetzt komplett rund. Und dann führt der Lukman 2-0 und dann, ja, geht the Nuke los, aber so richtig.
Ja, definitiv. Aber diese Partie Littler gegen Anderson kann man, glaube ich, auch durchaus als das vorgezogene Finale bezeichnen in dem Fall. Das war ja wirklich eine absolute Hammerpartie. Du hast schon gesagt, Anderson spielt dieses Match von vorne, gewinnt eigentlich dann zig Lecks im Mittelteil und holt sich da echt einen kleinen Vorsprung. Und Littler holt das Ganze dann sogar noch aus, obwohl Anderson 142, 164, 124 und so weiter checkt. Das war ein richtig geiles Match, das hat richtig Spaß gemacht. Vielleicht sonst noch, ja, die Deutschen, da lief es nicht so erfolgreich. Es war ja nur ein Deutscher dabei mit Martin Schindler, der auf Platz 3 in der Gruppe mit Noppert, Menzies und Bo Greaves ausgeschieden ist, ganz knapp. Hätte gegen Noppert noch ein Leg mehr gebraucht, also nicht 2-5, sondern 3-5 verlieren müssen, dann hätte er den zweiten Platz sicher gehabt und damit die K.O.-Runde wild. Sonst Roby John Rodriguez hat Luke Humphreys geschlagen, auch das ist eine tolle Geschichte. Dennoch ist er dann in der Gruppe ausgeschieden, in einer starken Gruppe mit Wade und Humphreys, wo auch Humphreys ausgeschieden ist. Und Menzo Suljovic hat sich ja mal wieder auf der großen Bühne zeigen können, auch da lief es nicht sonderlich gut. Am Ende Tabellenletzter, aber ich glaube, zur Eingewöhnung für die Weltmeisterschaft, wo er auch sicher dabei sein wird, war das auch schon mal nicht schlecht.
Ja, absolut. Für Gary Anderson ist das jetzt Platz 13 in Order of Merit und für Luke Littler konnte 13 Plätze gut machen, steht jetzt auf Platz 5. Mal gucken.
Nach nicht mal einem Jahr. Ich muss noch mal rein. Ja, reden hier von einer 2-Jahres-Order of Merit. Das heißt, alle anderen Spieler drumherum haben 2 Jahre Preisgeld auf ihrem Konto und Luke Littler steht auf Rang 5 mit nicht mal einem Jahr Preisgeld.
Ja. Clayton ist zum Beispiel Siebter, 531, Luke Littler 558,5. Aber vorne ist auch wild. Van Gerven ist Zweiter mit 912,5 und dann vorne Luke Humphreys 1709. Also der hat durch seinen WM-Titel einiges zu verlieren jetzt auch.
Ja, das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und Littler hat sich da natürlich jetzt doch auch nochmal kurz vor der WM zu einem der Top-Favoriten, also er war es vorher natürlich auch schon, aber deutlicher kann es ja jetzt nicht sein, dass er jetzt auch natürlich Ambitionen hat, diesen Titel auch zu holen dieses Jahr.
Ja, genau so sieht's aus. Dann würde ich sagen, machen wir ein kleines Päuschen und machen 180 quasi im Kopf und rennen zu einem anderen Thema und dann geht's gleich weiter mit Eishockey, Basketball, NFL und Snooker. Auf die News bin ich sehr, sehr gespannt. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns im nächsten Take wieder. Zunächst mit dem Eishockeysport. Nur ein kurzer Blick auf die, ich sag mal, hessischen Teams und sonstigen Lagen in der DEL. Die Frankfurter haben gegen den Spitzenreiter verloren. Die Eisbären Berlin waren besser zu Hause als die Löwen Frankfurt, behaupten die Tabellenführung. Frankfurt durchaus aber noch mit Play-in-Chancen. Im Moment 8. von 14 Plätzen in der Tabelle. Und auch in der DEL 2 waren die beiden hessischen Teams am Start. Die Huskies haben gewonnen, sind, darf ich sagen, noch Tabellenführer, weil wir Angst haben, dass sich das wieder ändert oder dass sich das erst in den Playoffs rumdreht. Gucken wir mal. Bad Nauheim verliert im Penalty-Schießen und ist aktuell Tabellenletzter. Mal gucken, ob sich da der Trainerwechsel in den nächsten Wochen noch niederschlägt.
Ja, so ist es. Huskies, ich weiß nicht, wir waren natürlich in den letzten Wochen auch irgendwie ordentlich schwarz, aber auch, weil wir immer das Schlimmste erwarten gegen Ende, ne? Aber trotzdem, wir reden von Tabellenführung, alles okay.
Ja, ja, das sagen wir seit Jahren, aber dann kommen die Playoffs. Naja, wir schauen uns das auf jeden Fall in den nächsten Wochen noch an. In der NHL müssen wir nicht groß drauf eingehen. Leon Dreiseitel hat mit den Edmonton Oilers verloren. Ansonsten müssen wir, glaube ich, jetzt auf andere Dinge den Fokus richten. Zum Beispiel auf die NBA, wo Franz Wagner eine richtige Glanzleistung abgeliefert hat mit den Orlando Magic. Mehr als 30 Punkte erzielt, der 6. Sieg nacheinander. Das ist durchaus mal Tatsache, dass es in der NBA aus deutscher Sicht mehr als nur Dennis Schröder gibt. Und das ist ja, glaube ich, so langsam auch in der deutschen Gesellschaft angekommen.
Ja, also Wagner ist auf jeden Fall deutlich wilder aktuell sogar noch einzuschätzen. 30 Punkte jetzt. Das Team Orlando Magic führt ja auch gerade die Southeast Division vor den Hawks, vor Heat, vor den Charlotte Hornets und so weiter an. Also es sieht richtig gut aus da für Franz Wagner und Co. Und auch das darf natürlich nicht fehlen. Der Mann ist natürlich spätestens seit der Weltmeisterschaft auch in unserem tiefen Gedächtnis.
Ja, ja, absolut, genau. Dann gucken wir nochmal auf die deutsche BBL, also auf die deutsche Basketballliga. Was war da so los? Die Frankfurter haben verloren, die Göttinger ebenfalls gegen Ulm. Das ist natürlich auch ein schwerer Gegner gewesen. Ulm, Tabellenzweiter hinter den Bayern. Und die wiederum waren erfolgreich im Spiel gegen Bonn, die im Moment nur auf Platz 7 stehen in der Tabelle. Also stand jetzt gar nicht mal direkt in den Playoffs wären. Sehr, sehr gespannt. Aber wir melden nochmal eine kleine Freudenachricht, denn es ist wirklich erstaunlich. Vechta und Berlin stehen in der Tabelle auf 11 und 13. Vechta schlägt Alba. Das ist ja schon mal ein Punkt für sich. Aber dass die beide da stehen in der Tabelle, wo sie stehen, hätten wir jetzt letztes Jahr auch nicht erwartet.
Ja, also gerade bei Alba muss man, glaube ich, auch sagen, ist das eine riesige Überraschung, was das bisher für eine Saison ist. Immer noch nur 3 Siege aus 8 Partien bewegen sich da weit hinter den Playoff-Plätzen aktuell. Ich kann es mir auch nicht erklären. Zwischendrin ja auch sehr ersatzgeschwächt gewesen, das gehört auch zur Wahrheit dazu. Aber für Alba läuft es aktuell ganz und gar nicht. Für wen es auch nicht läuft, das kann man, glaube ich, wirklich nicht anders sagen, ist weiterhin die BG aus Göttingen. Die nächste richtige Klatsche, herbe Klatsche, 70-109 gegen Ratiopharm Ulm. Immer noch ohne Sieg nach 7 Spielen. Sieht immer düsterer aus. Sonst Chemnitz verliert auch mal wieder. Auch das ist noch möglich. Gegen Braunschweig 74-82. Auch das ist eine kleine Überraschung.
Genau, kurz zuvor in der Euroleague gab es bereits das deutsche Duell der beiden Teams, FC Bayern München Basketball und Alba Berlin, die trennten sich in München ganz klar für München 115-86, unter anderem Grund dafür ist bei Alba Berlin, ja das kann man vielleicht so ein bisschen als, ich will es nicht Ausrede, aber Begründung nennen, dass die enorme personelle Probleme haben, 7 Spieler haben im Euroleague-Spiel gefehlt, mal gucken, ob sich das in den nächsten Wochen noch ein bisschen einpendelt, auspendelt, austariert, wie auch immer. Dann kommen wir zu NFL-Spieltag Nummer 11. Es ist einiges passiert und man könnte fast sagen, ist es historisch? Ich weiß es nicht. Die Kansas City Chiefs haben ein Spiel verloren in dieser Saison 2025. Gibt's das denn?
Ja, das scheint es tatsächlich zu geben. Kansas City kann noch verlieren. Das erste Mal in dieser Saison heißt es keine Punkte für die Chiefs nach einem Wochenende. Und das gegen die Bills, am Ende eine Niederlage, die aber auch nicht so sehr wehtut. Wir alle kennen den Stand in der Tabelle, wo die Chiefs gerade stehen, wie sicher gerade die Playoffs auch erscheinen. Ja, aber es ist auch wirklich wieder nur eine von so vielen Geschichten, die dieses Wochenende gezeigt hat. Die Lions mit Amon-Ra St. Brown muss man dann natürlich wieder herausheben. Der erneute Touchdown oder ein erneuter Touchdown von Amon-Ra St. Brown. 52-6 schlagen sie die Jaguars. Ein richtiges Highscoring-Game, wie ich immer sage. Und ich meine, wenn ich die Statistik richtig noch im Kopf habe, es ist der 5. Touchdown im 5. Spiel von Eamon Ra und das gab es, glaube ich, aus deutscher Sicht noch nie. Also in der Hinsicht, es gab auf jeden Fall jetzt einen Rekord von Serie an Touchdowns aus deutscher Sicht, die da St. Brown auch jetzt endgültig geschafft hat.
Ja, absolut. Kleiner Fun-Fact noch am Rande, der eigentlich gar nicht so funny ist. Texans gegen Cowboys. Diese US-Stadien sind da enorm teuer. 1,3 Milliarden ist es in dem Fall gewesen. Das erste Mal seit Oktober 2022 sollte das Dach wieder geöffnet werden. Die spielen also gerne unter geschlossenem Dach. Und dann ist ein Teil von dem Dach einfach runtergekracht auf das Spielfeld. Es ist Gott sei Dank niemand verletzt worden, aber auch das ist in diesen Hightech-Arenen möglich. Das vielleicht noch so eine kleine Side-Note vom Wochenende, da habe ich mir dann doch so ein bisschen die Augen gerieben. Die Eagles haben innerhalb von 20 Sekunden 2 Touchdowns geworfen, also alles ganz normal in der NFL. Es geht weiter gen Super Bowl, aber noch sind ja einige Wochen zu spielen, die Halbzeit ist schon vorbei, aber durchaus noch einiges zu gehen. Und jetzt ist ja wieder alles möglich, wenn auch die Chiefs plötzlich verlieren können. Und dann kommen wir fast schon zur News der Woche, wenn der Rafael Nadal und der Wintersport nicht wäre. Es gibt eine Bestrafung im Snooker. Mark King ist für 5 Jahre vom Snookersport ausgeschlossen. Im Englischen klingt es immer noch cooler oder drastischer. Er ist gebannt worden wegen Matchfixing. Was zur Hölle ist da vorgefallen, Benny?
Ja, Mark King, der Snooker-Profi, 5 Jahre soll er jetzt Abstinenz bekommen vom Profi-Status und das alles wegen Spielmanipulation. Für 5 Jahre soll er jetzt gesperrt werden, das gab jetzt der Snooker-Weltverband WPBSA bekannt, weil ein unabhängiges Gremium zum Schluss gekommen ist, dass der 50-Jährige Spiele verschoben habe und tatsächlich Insider-Informationen weitergegeben hat zu Wettzwecken und so weiter, was da tatsächlich sehr heftig in diesen Sportarten geahndet wird. Wir kennen das, es gibt diese Fälle auch im Darts. Wessel Naiman zum Beispiel, ein aufstrebender junger Niederländer, der war ja auch für 2-3 Jahre gesperrt, ist jetzt wieder im Kommen, aber ja, bei ihm wurde es ähnlich gehandhabt. Und ja, er kann jetzt noch Berufung einlegen bis Ende des Monats, glaube ich, aber für Mark King könnte das richtig herb werden, weil im Zweifel muss er zudem auch noch 80.000 Euro nachblickend jetzt noch nachbezahlen. Das kann richtig schmerzhaft werden und 5 Jahre, damit kann gut und gerne auch eine Karriere mal beendet werden.
Ja, und wie das Ganze anfing, kann ich euch nochmal als Lesetipp mitgeben bei Eurosport.de in einer Kolumne vom 18. März 2023, nämlich seit dem Dreh, seit letztem Jahr bereits, spielt Mark King nicht mehr, von einem gewissen Rolf Kalb. Hat er in einer Kolumne damals erzählt, wie das dazu kam, dass Mark King unter anderem auch selbst an Spielsucht gelitten hat. Also das ist ja wieder einmal Puzzleteil einer großen lebensdramatischen Erzählung. Ich glaube, so kann man das vielleicht formulieren. Ja, eine große Schlagzeile im Snookersport, auf die wir auf jeden Fall hier zu sprechen kommen wollten. Und dann liegen wir tatsächlich sehr, sehr gut in der Zeit, Benny. Wir sind nach einer Pause wieder da und melden uns dann mit Nations League wieder, der deutschen Fußballnationalmannschaft, die in Freiburg immer 7-0 gewinnt und vielen weiteren News aus der Welt des runden Leders. Bis gleich.
Er rauchte wie ein Schlot, soff wie ein Loch, aber kickte wie ein Gott. Dr. Sokrates, Brasiliens Fußballphilosoph und Revoluzer, war alles andere als ein typischer Athlet, aber was ihm an Muskeln fehlte, machte er mit Intelligenz, Technik und vor allem Coolness wett. Und so revolutionierte er den Fußball, aber vor allem auch die brasilianische Gesellschaft. Hört rein in die neue Folge der 100 Fußballlegenden. Sokrates, der kickende Revoluzer.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Fußball. Heute Abend spielt die deutsche Fußballnationalmannschaft der Herren in Ungarn. Das letzte Spiel der Nations League Gruppenphase. Wir müssen aber darüber sprechen, was am Samstagabend in Freiburg passiert ist. Spielminute 2, Jamal Musiala. Spielminute 23, erstmals Tim Kleindienst. Spielminute 37, Kai Havertz. Spielminute 50, Florian Wirtz. Der erste direkt verwandelte Freistoß einer Profikarriere. Spielminute 57, Florian Wirtz. Spielminute 66, Leroy Sané. Spielminute 79, nochmal Tim Kleindienst. Benny, immer, wenn die deutsche Fußballnationalmannschaft in den letzten Jahrzehnten in Freiburg gespielt hat, ist das Spiel 7-0 für Deutschland ausgegangen. So auch an diesem Samstag gegen Bosnien-Herzegowina.
Ja, man möchte meinen, das liegt bestimmt auch an den Gegnern. Ich meine, da war dann auch Liechtenstein und sowas dabei zuvor, wenn ich mich nicht komplett irre. Aber trotzdem, also 7 Tore gegen Bosnien-Herzegowina, die ja durchaus auch viele erfahrene Profis noch überhaben in diesem Team. Längst sicher nicht mehr so stark, wie sie mal waren, aber dennoch keine schwache Nation. Das war wirklich eine echte Machtdemonstration. Aber wenn man sich die Tore auch wirklich nochmal angeschaut hat, viele individuelle Fehler, viele Kleinigkeiten, die da gar nicht gestimmt haben bei Bosnien. Aber die hat Deutschland wirklich eiskalt ausgenutzt und dementsprechend geht dieses 7-0, glaube ich, auch wirklich in Ordnung und ja, festigt einfach nur nochmal die Tabellenführung von Deutschland in der Gruppe 3.
Ja, absolut. Was gibt es sonst noch zu bereden? Die Querelen beim ÖFB sind sehr, sehr undurchsichtig. Da gebe ich euch einfach mal so einen kleinen Recherchetipp darauf, was da gerade im Verband los ist. Ralf Rangnick zum Beispiel hat gar keinen Kontakt zum Verbandspräsidenten. Das ist wirklich krass, wie das auch das sportlich überlagert. 1-1 gegen Slowenien zum Beispiel nur gespielt. Ja, und sonst, der Spieltag Nummer 6 bringt einiges mit sich, zum Beispiel den Abstieg der Schweiz in Liga B. Das finde ich zum Beispiel sehr, sehr schade, weil ich mag die Schweizer Fußballnationalmannschaft seit vielen Jahren sehr, sehr gerne. Und dann gibt es natürlich noch die große Sensation von Vaduz. San Marino gewinnt das zweite Pflichtspiel der Länderspielgeschichte und steigt auf in Liga C. Ging heute groß durch alle Gazetten, aber ganz ehrlich, einer aus dieser Gruppe musste ja aufsteigen. San Marino, Gibraltar oder Liechtenstein. So oder so wäre die Schlagzeile doch da gewesen.
Ja, das definitiv. Aber für San Marino ist es halt wirklich eine richtige Besonderheit. Jetzt kam es letztens zu diesem ersten Sieg seit zig Jahren. Jetzt direkt der zweite, fast direkt danach. Ich glaube, es ist auch das erste. Ja, und was für einer? Ich glaube, es ist auch der erste mit 3 Toren. Auch das ist, glaube ich, eine Besonderheit. Also San Marino hat da, glaube ich, viele neue Sachen, viele erfolgreiche Sachen in den letzten Wochen durchgezogen, die sie wirklich freuen. Und jetzt geht es natürlich im nächsten Saison Nations League dann gegen etwas größere Teams. Auch da gucken wir natürlich gespannt drauf. Aber der Fußballzwerg hat dieses Jahr auf jeden Fall Spaß gemacht, weil die Freude, das guckt man sich aber so gerne an.
Ja, als nächstes könnte es dann gegen Belarus, Zypern oder Estland gehen in Liga C. Gucken wir da mal nächstes Jahr drauf. Ja, und dann bei den Deutschen ist ja quasi auch schon klar, mögliche Viertelfinalgegner, unter anderem Dänemark oder auch Schottland. Das haben sich ja sowieso alle gewünscht, dass wir jährlich einmal gegen Schottland spielen, in Erinnerung oder in Anlehnung an das EM-Eröffnungsspiel. Die Spanier sind mit 16 Punkten ganz gut durchgekommen, auch durch die 6 Spiele. Schockmoment hatte ich persönlich, als ich das Spiel Niederlande gegen Ungarn angeschaut habe. Denn es ist tatsächlich ein Zusammenbruch gewesen. Es sah für mich im ersten Moment echt aus wie so ein epileptischer Anfall. Adam Scholloy, inzwischen Co-Trainer bei der ungarischen Nationalmannschaft und ja auch ehemaliger Bundesliga-Profi bei zahlreichen Teams, ist zusammengebrochen, inzwischen wieder beim Team dabei. Ich denke mal, dass er heute Abend auch wieder an der Seitenlinie stehen wird. Also das war ein ordentlicher Schockmoment in der Johan Cruyff Arena in Amsterdam am Freitagabend.
Ja, definitiv, das war kein schöner Moment, umso besser, dass es schnell Gewissheit gab, dass es relativ okay ist. Aber ja, der 36-Jährige ist ja auch auf dem Ende seiner Karriere, wird wahrscheinlich nicht mehr so viel Nationalmannschaft spielen. Umso besser ist es, dass da jetzt nicht gegen Ende noch was passiert ist. Ja, aber so viel glaube ich hierzu.
Ja, und dann ist das auch eingetreten, was wir letzte Woche mehr oder weniger befürchtet haben. Terrorwarnung in Paris, wenige Zuschauer im Stade de France beim Spiel gegen Israel, Ausschreitungen bereits an den Tagen zuvor. Naja, hat mich eigentlich auch nicht überrascht, aber naja.
Nee, Weise ist. Müssen wir, glaube ich, nichts groß zu sagen, aber ja, wir hatten es ja schon erwartet, dass da was kommen könnte. Und ja, Frankreich und Israel, gerade Frankreich, das ist wirklich ein hartes Pflaster gerade. Aber ja. Lass uns aufs Spielerische schauen, beziehungsweise auf das, was vielleicht auch neben der Nations League neben dem Platz passiert ist.
Ja, absolut. Ja, genau. Auslosung am Freitag und dann können wir vielleicht einen Blick in die US-amerikanischen Ligen werfen. Bei den Frauen, der neue Bundestrainer Christian Wück hat die Nationalmannschaftskader für die bevorstehende Länderspielpause nominiert. 7 Frankfurterinnen sind dabei, eine weniger als bisher. Wir müssen auf jeden Fall gute Besserung richten an die Torhüterin des FC Bayern München. Bösartiger Tumor, der diagnostiziert worden ist. Das war irgendwie komplett aufrüttelnd für die gesamte Fußball-Community. Dann war es auch echt schockierend, dass eben die Nachricht von Maria-Luise Groß, so heißt sie ja, irgendwie Solidarität, also das ist nicht schockierend, dass die Solidarität aus allen Seiten des Fußballbusinesses kommt, aber wie so krass eine Nachricht dann das auch beeinflussen kann, wäre natürlich auch für die Nationalmannschaft vorgesehen gewesen. Also keep fighting, Maria Luisa, kann man dann wahrscheinlich sagen.
Ja, kann man nur sagen, alles Gute und hoffentlich wird alles wieder gut.
Genau, so sieht's aus. In der US-amerikanischen Liga, ganz interessant, sind sowohl Ann-Kathrin Berger als auch Almut Schuld aus den Playoffs ausgeschieden. Warum? Weil unter anderem Marta ja noch spielt und da siegreich war. Bei den Herren ist ja übrigens auch Lionel Messi rausgeflogen. Und sonst, was ist in den Vereinen bei den Herren los? Musiala hat verlängert, habe ich gelesen. Palinha hat sich verletzt. Nicht so gut für den FC Bayern. Und ansonsten geht es natürlich auch am Wochenende dann wieder los mit der Bundesliga. Da freuen wir uns natürlich auch schon drauf. Freitagabend Klassiker Bayern gegen Augsburg. Samstag Leverkusen, Heidenheim, Stuttgart, Bochum, Dortmund, Freiburg, Hoffenheim, Leipzig, Wolfsburg, Union. Topspiel Frankfurt gegen Bremen und Sonntag Kiel, Mainz und Gladbach gegen Pauli. Bennys Schalke haben es am Wochenende zu tun mit dem HSV im Topspiel am Samstagabend. Laune, Meinungen, Angst, wie ist die Lage?
Angst nicht, aber ich weiß nicht. Als Schalker schaut man ja sehr zuversichtlich schon auf das nächste Spiel, sobald man nach zig Spielen mal wieder irgendwie eine Partie gegen den Tabellenletzten gewonnen hat. Dementsprechend bin ich gerade relativ neutral. Aber was mich noch viel mehr beschäftigt neben Schalke, ist, dass ein gewisser ehemaliger Schalker, Oliver Runert, der Chefscout von Union Berlin, ja jetzt auch vorzeitig, zumindest beurlaubt wird bei Union. Wir müssen es zumindest erwähnen.
Das hat aber an. Es hat aber andere Gründe, ja. Er geht in den Bundestagswahlkampf, ein bisschen früher als erwartet, für das Bündnis Sarah Wagenknecht, gibt er seine Aufgaben dann erstmal auf als Chef-Scout bei den Köpenickern.
Er wird Spitzenkandidat in Berlin. Auch das ist vielleicht interessant. Hätte ich so nicht gedacht. Aber ja, man lernt nie aus.
Es ist wirklich absurd. Naja, gut. Wünsche ich ihm da viel Erfolg eigentlich? Nein. So, das dazu. Bundesliga mal thematisiert. Zweite Liga sind wir sehr, sehr gespannt drauf. Natürlich tut sich da vorne einiges. Tabellenführer. Hannover hat Emporkömmling Darmstadt 98 zu Gast Samstagnachmittag. Sehr, sehr interessant. Und es wurde ja verschoben. Deswegen gibt es am Samstag 4 Spiele und am Sonntag nur 2. Weil eben, ja, das Spiel von Hannover eigentlich gar nicht hätte am Sonntag ausgetragen werden dürfen, hat die DFL allerdings nicht auf dem Schirm gehabt. Deswegen Samstag, Mittag 4 Spiele und Sonntag nur 2. In der dritten Liga hat Arminia Bielefeld angekündigt, dass Schütte Bielefeld-Präsident bleibt. Trotz aller Querelen der letzten Jahre mit ein wenig Abwärtstrend, aber es geht ja im Moment ganz gut weiter, Tabellenzweiter zu Gast. Allerdings, und da habe ich jetzt schon wieder Angst, dass irgendwelche Nebelvideos auftauchen. Wir haben ja vor 2-3 Wochen schon drüber gesprochen. Die Arminia ist zu Gast bei Hansa Rostock.
Ja, es wird feurig. Aber es wird ja auf jeden Fall, also es ist doch wirklich eine Top-Partie. Zwei Traditionsclubs, einer, bei dem es richtig gut aussieht aktuell. Bei dem anderen, wo es etwas düster aussieht. Also eigentlich, also wenn es jetzt nicht zu irgendwelchen Querelen wieder neben dem Platz kommt, ist alles gemacht für eine Top-Partie.
Ja, absolut. Ich bin gespannt und hoffe, dass es friedlich bleibt, dass der Punkt zu Liga 3. Ich überlege gerade, was haben wir noch so auf der Agenda? Eigentlich nicht groß irgendwas. Der DFB-Pokal ist ja dann erst Anfang Dezember. Ich habe leider keine Tickets fürs Freiburg-Spiel bekommen. Bisschen ärgerlich. International geht es dann auch wieder los. Und ja, Champions League, Europa League, Conference League, Europapokal ist natürlich dann auch wieder am Start. Aber jetzt bringen wir erstmal das Wintersportwochenende hinter uns und das Bundesliga-Wochenende und drücken der MT-Melsungen die Daumen. Und dann kriegen wir irgendwann die Push-Mitteilung, DFB stimmt für Saudi-Arabien 2034.
Wollen wir mit Ihnen nochmal darüber reden? Naja.
Also die Argumentation von Bierhoff ist dann auch irgendwie wieder verständlich. Aber die Message ist ja trotzdem die, wenn man was dagegen machen will, muss man es früh machen. Der Zeitpunkt ist jetzt. Wenn man es jetzt nicht macht, dann ist es immer zu spät.
Genau. Also es bringt nichts, wenn am Ende Worte nicht mit dem Handeln übereinstimmen. Und ich glaube, das ist ja auch was uns durch die Katar-WM beschäftigt hat. Aber es beschäftigt uns auch weiter, auch auf der obersten Ebene des DFB und hin und wieder auch mal im Innenministerium, aber hier vor allem im DFB.
Ja, so, sind wir gespannt, wie das ausgeht. Wobei eigentlich ist es klar, wie es ausgeht. Naja, so, dann sind wir im Wintertunnel. Wir begeben uns jetzt mental auf den Weg nach Lillehammer und dann geht's ab Mixed Springen am Freitagnachmittag und dann geht die Sportart dieses Podcasts, muss man irgendwie doch so sagen, endlich wieder in die Vollen.
Ganz genau. Aus On the Pitch der Sportpodcast wird On the Pitch der Wintersportpodcast natürlich nicht, aber wir freuen uns trotzdem sehr auf die nächsten Monate.
Kenner unseres Formats wissen ja, wie unser Logo zu Beginn aussah. Es war eine Skischanze. Übrigens die gleiche, die das Bundesministerium des Innern auf der Pressemitteilung für die neue Schanze in Willingen hat, aufgedruckt hat.
Nachtigall, ihr könnt ihr trapsen. Und damit, ich glaube, David, machen wir Schluss für heute. Und wir hören uns nächste Woche wieder nach einem hoffentlich spektakulären Wintersportwochenende und noch viel mehr Euphorie auf das, was alles danach noch kommt. Bis denne.
Und vergesst mir den Rafa nicht. Schöne Woche. Ciao, ciao.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Hallo, ich bin Martin Tetzlaff vom Sportpodcast Plattsport. Am 23. Februar finden vorgezogene Bundestagswahlen statt. Und es ist entscheidend, dass du wählen gehst. Denn die Zeiten sind ernst und es steht viel auf dem Spiel. Antidemokratische Kräfte bedrohen unsere Freiheit. Wie zum Beispiel auch die Möglichkeit zu haben, einen Podcast wie diesen zu produzieren, den du jetzt gleich hören wirst. Damit wir weiterhin in einer freien und toleranten Gesellschaft leben können, ist es wichtig, am 23. Februar nicht zu Hause zu bleiben, sondern wählen zu gehen und einer Partei deine Stimme zu geben, die mit unserem Grundgesetz übereinstimmt. Es ist wichtig für dich und uns alle, dieses hohe Gut des Wahlrechts wahrzunehmen. Darum gib der Demokratie deine Stimme. Geh wählen.